Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute mit einem ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr, sehr freue, nämlich Professor Dr. Julian Strube. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich sehr. Danke, dass ich da sein darf.
Du forschst im weitesten Sinne zu genau den Themen, zu denen wir hier den Podcast machen. Das hat mich also sehr gefreut, als ich mir vorher deine Artikel und deine Publikationen angeschaut habe und dachte, das ist tatsächlich so viel Überlappung, das find ich selten, wenn ich Leute im akademischen Kontext irgendwie sehe. Deswegen freut mich das sehr. Also du passt perfekt in diesen Podcast rein. Du bist wie gemacht für diesen Podcast.
Ja, vielen Dank. Das hat mich auch gemerkt und mich auch sehr darüber gefreut. Mal gucken, welche kosmischen Kräfte uns da zusammengeführt haben. Das ist echt ganz interessant, wie die Überlappungen noch sind.
Was wir uns heute angucken wollen thematisch, ist so ein bisschen die Theosophie. Also ich freue mich dazu, endlich mal einen Experten zur Theosophie hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Das ist, nachdem wir uns ja ausgiebig oder wenigstens mit Steiner ausgiebig in 3 Folgen beschäftigt hatten und so ein bisschen Anthroposophie, uns mit der Theosophie und Blavatsky beschäftigt haben, mit den Traditionalisten, mit den esoterischen Hitleristen von Serrano über Savitri Devi und bei all diesen Themen sind wir immer wieder über Blavatsky gestolpert. Also wir haben am Anfang mal diese Blavatsky-Folge gemacht und bei allen späteren Themen, die wir da in diesem weiten Feld der Esoterik, wenn man das so zusammenfassen will, und da können wir später nochmal drüber reden, über die Problematiken, das vielleicht so in ein Wort zu fassen, dass eben immer wieder die Theosophen auftauchen und man ihnen nicht entkommen kann. So.
Das ist so und das ist auch über diesen Bereich der Esoterik hinaus der Fall, was auch immer man darunter jetzt so genau verstehen mag. Ihr habt ja auch über Themen wie Yoga gesprochen. Alles, was irgendwie mit einem Interesse an, in Anführungszeichen, Fernöstlichem zu tun hat, seit dem späten 19. Jahrhundert, da kommt man tatsächlich um die Theosophie nicht herum. Also das ist so ein richtiger Katalysator für damalige Interessen, für damalige auch Kulturaustauschprozesse, die uns heute noch ziemlich deutlich prägen.
Ein Punkt, den wir heute auf jeden Fall tiefer angehen wollen, sind die indischen Perspektiven auf die Theosophie auch, weil, wie du in deinen Artikeln richtig oder in den Publikationen richtig kritisierst, eben in der Esoterikforschung der Fokus auch oder in der Theosophieforschung eben auf den westlichen Akteuren hauptsächlich lag und das eine sehr einseitige Betrachtung ist. Also gehen wir später noch im Detail zu ein, aber willst du dazu vielleicht was sagen?
Das ist ein generelles Problem der Forschung. Also dieses ganze Thema der Eurozentrismuskritik beschäftigt mich ja gerade auch als Religionswissenschaftler sehr. Da können wir dann anhand konkreter Beispiele noch mal ein bisschen vertieft einsteigen. Aber in den letzten Jahrzehnten ist das generell eine Forschungsbewegung, die eben bestimmte Begriffsbildungsprozesse, die Herausbildung bestimmter Ideen nicht einfach nur als eine Einbahnstraße verstehen, die von Europa ausgeht und dann irgendwie in so einen passiven Rest der Welt führt. Dass man also nicht-europäische, nicht-westliche, was auch immer das dann genau heißen mag, Perspektiven berücksichtigt in der Herausbildung von Verständnissen, zum Beispiel von Religion, aber auch bei der Rezeption von Yoga, der Herausbildung moderner Yoga-Praktiken etc. Alles, was daran hängt. Und da ist es einfach sehr erhellend, eben nicht immer nur den Blick auf irgendwelche Europäer zu richten, einfach deswegen, weil es der historischen Realität nicht entspricht. Das waren umstrittene Themen, die innerhalb Europas umstritten waren, innerhalb des Westens, aber auch eben durch den Austausch mit anderen Teilen der Welt und dort dann jeweils auch immer in lokalen Kontexten eingebettet. Und dafür ist die Theosophie wirklich ein ganz hervorragendes Beispiel auch.
Die Theosophie hat ja diesen spannenden Sprung gemacht, als ursprünglich in New York gegründete Gesellschaft dann ja nach Indien überzusiedeln, 1870er Jahren.
Also 79 waren sie dann wirklich drüben in Indien, ja.
Und sie haben ja ursprünglich so ISIS an und so ging es ja auch noch viel um Hermetik und um Ägypten und um so ein bisschen die klassische Faszination der Renaissance auch für Ägypten und vielleicht noch Babylon und so. Diese Idee, dass man irgendwie persisch und ägyptische Kultur, dass da altes Wissen eben verborgen ist, dass man reaktivieren kann, muss, sollte. Und dann ist ja aber dieser Fokus tatsächlich weiter nach Indien auch gewandert und die Gesellschaft selber ja auch, also in, oder wie würdest du da diesen weiter nach Osten wandernden Blick der von Blavatsky beschreiben?
Ja, das ist ein größerer Kontext der ganzen Forschungslandschaft und intellektuellen Landschaft der Zeit, also des 19. Jahrhunderts. Man hat ja erst seit dem späten 18. Jahrhundert und dann im Laufe des 19. Jahrhunderts die Herausbildung dieser orientalistischen Disziplinen, Forschungsdisziplinen wie Indologie und so weiter. Und das aber von dem Hintergrund schon einer längeren Faszination und bestimmten Narrativen, die sich nach Osten orientieren. Und da hast du schon die Renaissance angesprochen. Es gibt auch schon in der Antike Narrative von dem fernöstlichen Wissen, das von den Gymnosophen aus Indien tradiert wird, über die persischen Magier, also die Magoi, bis hin dann zur griechischen Kultur. Und dann steht Ägypten natürlich auch immer ganz zentral dort. Es gibt in der frühen Neuzeit dann gerade auch im kolonialen, Entschuldigung, auch im missionarischen Kontext eine ganz neue Dynamik, wo dann Jesuiten vor allem, aber auch andere nach Japan reisen, nach China, nach Indien und dort sich dann auch immer nach dem Ursprung solcher Urzivilisationen etc. machen. Das ist eine sehr komplexe Entwicklung, die auch sich ganz unterschiedlich ausgestalten kann. Aber diese Vorstellung eines Ursprungs und eines Urwissens im Osten, was auch immer das dann genau heißen mag, muss man immer dazu sagen, die ist schon ziemlich alt und die ist immer kontextbedingt. Ja, die kann sehr unterschiedlich ausgestaltet werden und dann gibt es in der Regel auch sehr unterschiedliche Ansichten, über die sich die Leute streiten. Aber diese Frage, woher kommt das Urwissen, die wird im Laufe des 19. Jahrhunderts tatsächlich dann immer weiter nach Indien verlagert. Das geht eigentlich auch schon im 18. Jahrhundert los, wo viele Dinge passieren. Eine Sache, die passiert, ist unglaublich wichtig. Und zwar wird Ende des 18. Jahrhunderts festgestellt, dass es eine sprachliche Verwandtschaft gibt zwischen den europäischen Sprachen und dem Sanskrit. Und eben auch mit dem Altpersischen, mit dem Lateinischen, dem Griechischen. Und man muss sich das so ein bisschen so vorstellen im Kontext der Zeit, dass eine sprachliche Verwandtschaft immer auch eine Verwandtschaft der Nation, des Volkes und dessen, was dann immer mehr Rasse genannt wird im 19. Jahrhundert, impliziert. Also wenn man eine sprachliche Verwandtschaft feststellt, dann stellt man damit auch eine in Anführungszeichen rassische Verwandtschaft fest und muss davon ausgehen, dass Sanskrit als unglaublich alte Sprache so irgendwie an der Wurzel einer angenommenen arischen Zivilisation liegt. Ja, also dieser Begriff des Arischen wird dann wichtig, des Indoeuropäischen. Auch da müsste man jetzt 1000 Fässer aufmachen, um das zu beleuchten. Aber der Punkt dabei ist, Indien rückt ins Zentrum, weil es vielen als Ursprung dieser arischen Urzivilisation gilt. Und damit nimmt Indien nochmal einen ganz besonderen Platz ein aus orientalistischer Perspektive als Ursprung auch des Europäischen. Das ist etwas, was seit Jahrzehnten dann auch in der Forschung verhandelt wird. Also diese Dynamik von Indien als Projektionsfläche auch für das Europäische, das kann man in den Quellen auch wirklich sehr schön zeigen, wie Orientalisten sich für Indien nicht zuletzt deswegen begeistern, weil, wie Friedrich Max Müller das etwa gesagt hat, ein wichtiger Forscher aus dem 19. Jahrhundert, der so als Mitbegründer der Religionswissenschaft gilt, er hat das so formuliert, ja, man findet dort die Kindheit unserer Rasse. Und jetzt mal als Zitat. Und das macht einen ganz besonderen Eindruck auf die Leute damals, weil Indien eben auch nicht mehr nur im Sinne von Barbarei und Heidentum diskutiert wird, sondern als Hort uralten Wissens, als Ursprung der eigenen Identität. Und das ist so mit die Hauptzutat neben anderen, warum Indien im Laufe des 19. Jahrhunderts so wichtig ist.
Das ist eine sehr gute Antwort zu einem, wie du gesagt hast, sehr weitreichenden, komplexen Thema, wo viele Fässer das aufmachen muss. Vielen Dank. Wenn ich dich jetzt darum bitten dürfte, für all diejenigen, die die anderen Theosophie-Folgen nicht gehört haben, einmal grob zu umreißen, was denn die Theosophie so auszeichnet. Also könntest du dich an einer kurzen Definition wagen, was ist denn der Hintergrundglaube, der dahinter steckt oder die Überzeugung?
Es gibt einige Überzeugungen, die prägend sind, trotz einer sehr heterogenen Angelegenheit. Also es gibt nicht die Theosophie, es gibt auch nicht die theosophische Lehre. Es gibt so ein paar Führungspersönlichkeiten und im Laufe der Zeit dann auch verschiedene Spaltungen und Streitigkeiten. Aber es gibt einen ganz wichtigen Grundgedanken, der damit zusammenhängt, was ich gerade erzählt habe, nämlich es gibt eine universale Religion der Menschheit. Und diese Religion hat einen in grauster Vorzeit liegenden Ursprung, einen Ursprung, der rein ist, der allen großen Traditionen irgendwie gemein ist und der tradiert wurde von zum Beispiel Ketten von Eingeweihten, Adepten, der aber auch geschaut werden kann von besonders Begabten, von Leuten, denen eine Offenbarung zuteil wird, wo man dann solche Ketten aufmachen kann von Eingeweihten, zu denen dann Jesus, Mohammed, Buddha, Zoroaster und wer weiß ich nicht alles gehören kann. Auch das sind Ideen, die findet man schon vorher. Da gibt es so Bezeichnungen wie Philosophia perennis, also eine Theosophie, die durch die Zeitalter hinweg tradiert wird, überzeitlich ist, alt ist und zu deren wahren Kern man dann auch vorstoßen kann. Das ist ganz wichtig. Also die Überzeugung, es gibt diese universale Religion und sie hat einen Ursprung. Und wie ich gerade sagte, interessiert man sich dann immer mehr für Indien, weil Indien in dieser Zeit eben als der Ursprung des Arischen gilt. So, dann gibt es einen anderen wichtigen Gedanken, und zwar, dass die Trennung zwischen Religion, Wissenschaft und Philosophie schlecht sei. Es wird also ein Synthesewunsch artikuliert. Auch das ist nichts partikular Theosophisches, das ist auch sehr typisch für das 19. Jahrhundert. Man übt eine Kritik an Materialismus. Man schaut auf einen romantisch-orientalistisch verklärten Osten als spirituell und ursprünglich. Da schwingen dann auch ganz viele Klischees mit, die das Ganze ambivalent machen. Da kommen wir sicher noch drauf. Und dieser Wunsch nach der Überwindung der Trennung von Wissenschaft, Religion und Philosophie ist absolut zentral für die Theosophie. Und das hängt mit dem ersten Punkt zusammen. Also man möchte diese Vorstellung oder man möchte zurück zu einem Zustand, der diese Trennung nicht kennt, der, wie man dann in neuerem Sprech sagen würde, ganzheitlich ist, der nicht materialistisch ist, der aber auch nicht in Anführungszeichen abergläubisch ist, sondern der wissenschaftlich begründet ist und der Wissenschaft mit Religion vereint. Ja, das ist ganz wichtig für den theosophischen Wunsch und dieses Ziel kann eben auch gerade durch die Wiederentdeckung und Wiederbelebung dieser okkulten Philosophie des Arischen erreicht werden. Warum ist sie okkult? Weil die meisten Leute diese Wahrheit nicht mehr kennen. Ja, sie ist verborgen, das Wissen ist verloren gegangen, es ist wenigen vorbehalten, also im buchstäblichen Sinne okkult, esoterisch. Und man erhebt jetzt den Anspruch, den Schlüssel dazu gefunden zu haben und der Welt das offenbaren zu können. Und dann gibt es einen weiteren ganz zentralen Punkt, nämlich der Wunsch nach einer zukünftigen universalen Menschheitsreligion, die also nach diesem Prozess der Entschleierung dann realisiert werden kann. Das wird dann theosophisch als eine universale Bruderschaft der Menschheit bezeichnet. Also das ist ein sehr universalistischer Gedanke, eingebettet in Debatten über das Verhältnis von Religion, Wissenschaft und Philosophie. Und das alles wiederum eingebettet in diesen ganzen orientalistischen und kolonialen Kontext, der das Ganze auch dezidiert politisch macht.
Wenn wir jetzt diesen politischen Kontext gemeinsam mit diesem Universalismus anschauen, dann clasht es so ein bisschen mit diesem Wurzelrassenbild, was jetzt beim Rahmen im Zusammenhang mit Blavatsky und der Theosophie immer wieder auch besprochen wurde und was wir auch in unserer Blavatsky-Folge schon ausgiebiger besprochen haben. Wir müssen das gar nicht so lang behandeln jetzt, aber es gibt eben die Geheimlehre von Blavatsky, was ein Kommentar zu einem geheimen Buch ist, einem okkulten Buch, was nicht bekannt war zu der Zeit. Und sie hat gesagt, sie hat aus Visionen von einem Meister oder aus dem Mahatma-Brief separat, aber sie hat in Visionen diesen Kommentar erhalten. Und hat den niedergeschrieben in der Geheimlehre und da wird spezifisch diese Wurzelrassenlehre erklärt. ausgiebiger, vor allem im zweiten Band. Und da gibt es eben diese sieben Wurzelrassen und dann immer die sieben Unterrassen nochmal dazu zu jedem. Und es beginnt mit den Mondvorvätern, die körperlos waren. Und dann gibt es die Schweißgeborenen in der zweiten Generation. Und dann wird es in der dritten Wurzelrasse, der Lemurischen, dann irgendwie geschlechtlich zwischen Mann und Frau. Und es sind alles so große Stadien, inklusive Atlantis dann in der vierten Wurzelrasse. Und es gibt immer große Fluten, die ganzen Kontinente vernichten und mit den Rassen herniederreißen. Das finde ich ganz spannend, dass Blavatsky mit den Rassen immer Kontinente auf- und auferstehen und herniedersinken, wieder sehr sinnbildlich. Und die fünfte Wurzelrasse ist dann eben die Arische. Und da wird dann das eben auch verbunden mit dieser Wissenschaft der Zeit, die du angesprochen hast, und dem wissenschaftlichen Konsens oder dem State of the Art Wissenschaft zum Thema, ja, Ursprünge der Völker. Ich finde diese Verbindung sehr spannend, die da versucht wird zwischen der Wissenschaft zu der Zeit, die es ja tatsächlich irgendwie also gab, zu einer Gegenerzählung zur klassischen Evolutionstheorie, die spirituell eine alte Wahrheit ist, die spirituell ihr aus Tibet von den Meistern kundgetan wird, sozusagen. Ich kann ein kurzes Zitat aus der Geheimlehre Band 2 zur fünften Wurzelrasse vorlesen. Nun hat unsere fünfte Wurzelrasse als eine Rasse ihrer Art ganz frei von ihrem väterlichen Stamm schon seit ungefähr 1 Million Jahre existiert. Daher muss geschlossen werden, dass jede von den vier vorhergegangenen Unterrassen annähernd 210.000 Jahre gelebt hat. Somit hat jede Familienrasse ein durchschnittliches Dasein von ungefähr 30.000 Jahren. Und somit hat die europäische Familienrasse noch gar manches Jahrtausend zu durchlaufen, obwohl die Nation oder die unzählbaren Stacheln auf ihr mit jeder aufeinanderfolgenden Jahreszeit von 3.000 oder 4.000 Jahren sich ändern. Es ist etwas auffallend, die verhältnismäßige Übereinstimmung der Dauer zwischen dem Leben einer Familienrasse und eines siderischen Jahres zu bemerken. Also da haben wir so eine Art, wir haben so Zyklen aufgemacht, so ganz große Zeitzyklen, in denen sich die Menschheit entwickelt. Und das Ganze wird dann aber auch mit eben spirituellen und physischen Fähigkeiten verbunden und dann auch auf lebende Menschen übertragen. Das ist ja schon auch ein Schritt, der mitgemacht wird, auch von Blavatsky mitunter, wenn sie sich dann irgendwie abwertend über Südseeinsulaner, Afrikaner und Australier auch in der Geheimlehre äußert und die als schwachsinnig bezeichnet und so, weil die eben von den lemurischen Rassen abstammen würden und nicht von der richtigen Wurzelrasse und so. Und man da ja schon auch diese Übertragung aus einem rein spirituellen, große Zyklen, Gegenerzählungsbereich zu, ich identifiziere meine Mitmenschen mit dieser Erzählung irgendwie sehen. Und um den Bogen jetzt zu schließen, wie kommt all das denn jetzt, ja, wie passt denn all das jetzt dazu, wenn man auf einmal in Indien ist und als Europäer mit diesem Weltbild vielleicht und mit diesem Glauben, dass das urindisches Wissen ist, nach Indien kommt und mit dem indischen Kontext konfrontiert wird?
Also diese theosophischen Ideen zeichnen sich durch viele Ambivalenzen aus und auch Widersprüche, die auch ein bisschen davon abhängen, wer jetzt gerade spricht. Also Blavatsky ist ja jetzt auch nicht die einzige Stimme der Theosophie, aber eingebettet sind diese Ideen in einen bestimmten historischen Kontext, der das Ganze, wenn man ihn kennt, weniger schräg erscheinen lassen. Also die Ideen sind schräg und sie wurden auch schon damals als schräg wahrgenommen und sie sind auf eine ganz besondere Weise extravagant und sehr eklektisch. Aber wenn man die orientalistische Literatur der Zeit heranzieht, wie Blavatsky das ja sehr großzügig, wenn nicht gar plagiierend getan hat, vor allem auch die etwas ältere, wenn man also zurückgeht so ins 18. Jahrhundert und auch nochmal ältere Quellen wie die erwähnten missionarischen und so weiter, dann sind diese Vorstellungen von Sintfluten und zyklischen Zeitaltern und der Frage nach Atlantis eben gar nicht mehr so abgefahren, wie man das aus einer heutigen Perspektive mit besonderem Nachdruck vielleicht feststellen könnte. Also die Idee, dass wir solche zyklischen Entwicklungen haben, dass wir aufsteigende und fallende Zivilisationen haben, ist sehr weit verbreitet im 19. Jahrhundert. Diese Rassentheorien sind eine sehr eigenwillige Auslegung ebenfalls weit verbreiteter Vorstellungen. Und dieser ganze Kontext zeichnet sich durch einen hierarchisierenden Rassismus aus, der in der Theosophie auch ganz klar zu erkennen ist. der an vielen Stellen aber auch besonders ambivalent ist. Also du hast es ja schon erwähnt, mit Blick nach Afrika zum Beispiel hat man einen recht unverhohlenen Rassismus. Man hat auch viel antisemitische Ideen bei Blavatsky und anderen. Und dann kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, okay, in Indien sind die Leute jetzt auch nicht hellhäutig im Vergleich zu vielen europäischen Menschen. Warum gelten die dann als auf einer ähnlichen Stufe stehend? Und das ist eben auch eine generelle orientalistische Dynamik, weil man ja, wie ich sagte, annimmt, dass dieser Ursprung des Arischen Europäer und Inder miteinander vereint. Das heißt, die Grundannahme ist erstmal, wir sind Teile derselben Familie oder Mitglieder derselben Familie. Das wird dann dadurch hierarchisiert, dass man davon ausgeht, entweder sind die Inder statisch in einem Zustand des Kindlichen stecken geblieben oder sie sind degeneriert. Weil da kommen dann auch schnell rassistische Ideen mit rein, zum Beispiel in dem Sinne, dass sie dadurch dann auch wieder eine dunklere Hautfarbe haben, durch die Vermischung mit anderen erzählt. Und all das findet man im orientalistischen Diskurs, um das mal so verallgemeinern zu sagen, und auch im theosophischen. Nun ist es aber so, dass dieser Wunsch der Theosophen und Theosophinnen in Indien dieses Urwissen wieder zu entdecken, auch darin resultierte, dass man die Inder als Lehrmeister wahrnahm und als Konversationspartner, Partnerin auf eine Art und Weise, die recht einzigartig war zu dieser Zeit und die auch von indischen Menschen als solche erkannt wurde, als außergewöhnlich im Vergleich zu Missionaren, Orientalisten, den typischen britischen Kolonialbeamten erzählt. Aber auch da haben wir immer wieder eine gewisse Ambivalenz. Ja, also das können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Aber der erste Eindruck ist erstmal, okay, interessant, da kommen jetzt ganz merkwürdige Leute an, die jetzt aber nicht missionieren wollen, sondern die sagen, das Christentum ist dem Hinduismus und Buddhismus unterlegen, der westliche Materialismus ist der indischen Spiritualität unterlegen, generell ist der Westen eigentlich dem Osten unterlegen. Und das ist für damals eine außergewöhnliche Position, die als solche erkannt wird, die als solche gewürdigt wird. Und da herrscht dann in der Anfangszeit erstmal so eine Phase des gegenseitigen Kennenlernens und Austarierens, argwöhnischen Betrachtens, Zusammenarbeitens und sich dann wieder Verstreitens und Trennens. Also es gibt zum Beispiel diese sehr wichtige Reformbewegung zu der Zeit, den Arya Samaj. Da hat man also auch diese Bezeichnung des Arischen direkt drin, also A-R-Y-A, Arya Samaj. Und damit geht die theosophische Gesellschaft erstmal eine Allianz ein, dahingehend, dass sie sich dann sogar zeitweise nennt The Theosophical Society of the Arya Samaj. Dann gibt es aber schnell einen Streit und man trennt sich dann wieder. Und das sind also sehr intensive Dynamiken, in denen diese theosophischen Menschen dann auf einmal sich finden in Indien. Und was ich jetzt auch kritisieren würde, weil du das vorhin schon angesprochen hast an der bisherigen Forschung, ist gerade die Vorstellung, dass die Theosophie nach Indien kam und dann dort Einfluss ausgeübt hat. Also so eine typische Einbahnstraßenerzählung. Ich will den Spieß jetzt nicht einfach umdrehen, das ist historisch oder historiografisch eigentlich immer eine falsche Reaktion oder irreführende Reaktion, aber es ist doch so, dass die Theosophie in eine sehr vielfältige und dynamische intellektuelle Landschaft geworfen wurde, wo sie dann auch selbst komplett nochmal durchgewurstet wurde. Und das nicht zuletzt mit Blick auf diese Rassenvorstellungen, Rassendynamiken im kolonialen Kontext.
Was ich da auch ganz spannend fand, du hast geschrieben, ich habe das jetzt übersetzt aus dem Englischen, Zitat, führende westliche Theosophen erfanden eine neue Art von Bauchrednerei, die die wahren Machtverhältnisse verschleierte. Indem sie im Namen der Mahatmas sprachen, konnten sie sich als Vertreter östlicher Weisheit ausgeben, ihre eigenen Ideen legitimieren und gleichzeitig Indern aufzwingen. Und das fand ich das ist ja, natürlich kommen die mit großem Interesse nach Indien und einer anderen Perspektive als der durchschnittliche koloniale Engländer, Brite, der sagt, er muss jetzt irgendwie die britische Kultur nach Indien und endlich Zivilisation dorthin bringen und zeigen, wie toll Materialismus ist, sondern sie haben diese andere Perspektive, aber sie bringen ja tatsächlich trotzdem ganz viel auch westliche esoterische Ideen, wenn ich jetzt mal einfach nur an Blavatsky, die sich selber als Buddhistin dann bezeichnet hat, auch denkt, die aber in ihrer Idee der Wiedergeburt und so eigentlich immer so ein stetiges Aufwärts gesehen hat, so eine Art fast schon der Weltgeist, so eine hegelianische Selbstverwirklichung, immerhin zu einem höheren, zum Göttlichen strebend, und dass das jetzt nicht irgendwie buddhistische Doktrinen im Großen, also gibt es natürlich auch eine sehr heterogene Vorstellung von was ist Buddhismus und so, aber dass es auch kein Standard war und dass ich so den Eindruck immer hatte, dass da auch Ideen, die vielleicht ja europäisch irgendwie waren, dann im Namen der Mahatmas verkündet wurden als östliches Wissen.
Ja, also da muss man dann immer die jeweilige Situation anschauen, und das ist eben Teil dieser sehr ambivalenten Dynamik. Also es gibt zum Beispiel eine Reihe von Olcott-Reden, die gehalten wurden, so in den frühen 80ern, 1880, 82, die häufig nach dem Schema ablaufen, dass er sich erstmal selbst herabwürdigt, dass er die lokalen Gesprächspartner extrem hochstuft, dass er verweist auf dieses große alte Erbe, das, und da wird es jetzt eben spannend, aber Indien ja verloren gegangen sei. Also diese alte indische Größe, die gibt es in der Gegenwart nicht mehr. Man muss sie jetzt wiederherstellen. Das ist ein bereits vorhandener innerindischer Diskurs. Ja? Genau darum geht es solchen Reformbewegungen wie dem Arya Samaj auch. Das erfinden die Theosophen nicht, aber sie schließen dabei an. Und es wird ambivalent an der Stelle, wo Olcott, also einer dieser Mitbegründer der Theosophischen Gesellschaft, Henry Steele Olcott, dann auftreten kann und sagen kann eigentlich, naja, ihr Inder, ihr wisst ja jetzt gar nicht mehr, was eure alte große Kultur ist. Ich erkläre euch das jetzt mal. Das ist eine sehr ambivalente Situation, die einerseits diesen Gesprächspartnern in Indien einen neuen Handlungsspielraum eröffnet und auch eine ganz neue Autorität gibt, die andererseits aber immer wieder zu solchen Punkten führt, wie du sie gerade angesprochen hast. Also diese Berufung auf die Mahatmas, die wurde in manchen Situationen dann eben doch verwendet, um indischen Widerspruch wegzubürsten mit dem Argument, naja, wir haben aber doch hier diese Stimme der indischen Mahatmas, die das wahre arische Urwissen bewahrt haben, und das wird uns jetzt mitgeteilt, aber ihr wisst es ja nicht mehr. Das funktioniert aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil es dann Mitte der 80er Jahre einen großen Skandal gibt und die Mahatma-Briefe werden als Fälschungen entlarvt. Und ab dann funktioniert diese Strategie auch nicht mehr so. Weil du jetzt das Thema Buddhismus angesprochen hast, auch da kann man ganz konkret am Beispiel Olcott zeigen, wie interessant das ist, weil Olcott vor allem auf Sri Lanka, was damals Ceylon heißt, eine Schlüsselrolle gespielt hat in dieser auch wieder sehr reformerischen Herausbildung einer modernen buddhistischen Identität, die auch stark nationalistisch geprägt ist. Das ist eine Entwicklung, die es bereits dort auch gibt. Also auch das erfinden dann nicht einfach die Theosophen da Olcott neu, aber Olcott konvertiert, wenn man das so sagen kann, zum Buddhismus, ganz öffentlichkeitswirksam, und preist den Buddhismus alter Größe, verbreitet einen buddhistischen Katechismus, der eigentlich sehr orientalistisch geprägt ist. Das ist also ein Teil, wo man eigentlich recht deutlich sagen kann, ja, das ist jetzt schon ein sehr kolonial geprägter, hierarchisierter, orientalistisch gemünzter Move. Gleichzeitig wird dieser Impuls aber auch aufgenommen dort und in den eigenen Interessen neu verhandelt und gewendet. Also es gibt da diesen ganz berühmten Reformer, Anagarika Dharmapala heißt er, der zuerst sehr theosophisch auch geprägt war, sich mit den Theosophen ausgetauscht hat, zusammengearbeitet hat, dann aber irgendwann gesagt hat, Moment mal, ich habe jetzt aber meine eigenen Interessen. Da gab es dann einen Bruch, er hat Widerspruch geleistet und so weiter. Ja, also das ist keine Papageiensituation, wo dann theosophische Impulse einfach nachgeplappert werden, sondern all diese Positionen sind eingebettet in dynamische Austauschprozesse. Und mit Austausch will ich jetzt nicht irgendwie was romantisieren, das suggerieren, alle halten sich an den Händen und tanzen irgendwie über die Wiese. Das findet in einem kolonialen Kontext statt, der sehr ungleich ist, was Machthierarchien angeht, der von Machtasymmetrien geprägt ist. Aber auch in diesem Kontext sitzen die Inder und andere nicht einfach da und nehmen passiv irgendwelches westliches Wissen auf, sondern sie haben ihre eigenen Interessen in ihren eigenen lokalen Kontexten und prägen damit wiederum auch diese westlichen Vorstellungen.
Wenn wir jetzt einen ganz kurzen Exkurs genau zu diesen Interessen, zu diesen indischen Interessen zu dieser Zeit machen können. Ich weiß, es ist auch wieder ein Riesenthema, aber wir haben in unserer Yoga-Folge schon ein bisschen die Neo-Vedanta und Vivekananda und so angesprochen gehabt und dass es da eben auch ein großes Interesse an Reform-Revival-Bewegungen gab und eben auch der aufkeimenden Nationalismus und dass da eben so auch im 19. Jahrhundert in Indien eine sehr spannende Gemengelage gab, weil die Fronten gefühlt auch neu verhandelt wurden so ein bisschen. Es gab dann ja auch irgendwie 1871 die erste große Volkszählung tatsächlich, wo religiöse Zugehörigkeiten abgefragt wurden über den britischen Raj hinweg und dann auf einmal Leute in Kategorien eingeteilt wurden und sich entscheiden mussten, was bin ich denn jetzt? Und zum Beispiel auf einer gesetzlichen Ebene war ja auch diese Idee, was ist ein Hindu? Eine Negativdefinition, also wenn ich kein Muslim bin, dann bin ich ein Hindu automatisch. Und dadurch sind eben da viele verschiedene Philosophien, Kulte, Gruppen einfach zusammengeworfen worden. Und das war der brahmanischen Orthodoxie in der Oberschicht am Anfang gar nicht so unbedingt angenehm, weil die Idee, dass sie die gleiche Religion haben sollten wie jetzt vielleicht jemand aus einer niederen Kaste, war gar nicht so beliebt oder war umstritten auf jeden Fall. Da gibt es auch Diskussionen drüber. Und dann hat man aber festgestellt, nach den Volkszählungen und so, dass man gemerkt hat, wenn wir nicht eine große Mehrheit sind, dann verlieren wir auch unsere Macht auf eine Art und Weise. Wir brauchen einen großen Hinduismus, damit der, ja, um relevant zu bleiben, so als einflussreiche Gruppe. Das ist jetzt so eine sehr vereinfachte, heruntergebrochene Variante von dem, was ich, also, ne, was quasi politisch auch abging und da im Hintergrund eine Rolle gespielt hat in diesen Reformbewegungsprozessen, weil man sich ja die ganze Zeit auch mit dem British Empire auseinandersetzen musste und diesen ja auch Herabwürdigung, dass man eben lange Zeit als kulturell inferior und irgendwie dargestellt wurde und dass da eine Gegenerzählung geschaffen werden musste zu der Zeit irgendwie. Und da hängen ja dann Nationalismus irgendwie auch mit diesen Reformbewegungen im religiösen Kontext irgendwie zusammen.
Ja, also es gibt eine Riesenforschungsdebatte darum und auch eine sehr lange andauernde, ob der Hinduismus irgendein orientalistisches Konstrukt ist und eigentlich eine westliche Erfindung. Da hast du jetzt eigentlich schon ein paar wichtige Aspekte von gesagt. Um jetzt mal wirklich von Vivekananda zu sprechen und somit vom Ende des 19. Jahrhunderts, hast du in der Tat eine Situation, wo orientalistische Klischees und Vorstellungen sich angeeignet werden, um eigene Überlegenheitsansprüche zu artikulieren. Ja, auch das ist wieder so eine Ambivalenz. Nehmen wir das Beispiel, Indien ist ach so spirituell. Das hört sich erstmal positiv an, daran hängen aber eben Vorstellungen wie, dass der Westen ja materialistisch ist, aber auch männlich, das ist sehr stark gegendert in der Zeit, auch und bis heute eigentlich auch sehr, diese Ideen sind ja immer noch sehr prägend. Der Westen ist also männlich, rational, aufgeklärt, wissenschaftlich, materialistisch. Und der Osten verweiblicht, kindisch, schwächlich, aber dafür ganz kontemplativ und mystisch und spirituell. Und man kann jetzt, und das hat Vivekananda getan, so einen Aspekt rausgreifen, Indien ist ach so spirituell, und damit dann sagen, genau deswegen ist Indien dem Westen überlegen, der ja so oberflächlich und materialistisch ist. Und nur der Hinduismus ist sowohl spirituell als auch wissenschaftlich. Er ist rational, er ist logisch, er ist eine universale Religion der Menschheit und die Zukunft. Es gibt da so einen Ausruf von ihm während einer Rede in Bombay, wo er sagte, auf Indien erobere die Welt mit deiner Spiritualität. Und die Ramakrishna-Mission, die da verantwortlich auch zeichnete für die Verbreitung seiner Ideen, die hat dann ja auch tatsächlich Missionen betrieben und das auch sehr erfolgreich. Und Vivekananda selbst hat in den Staaten in den 1890er Jahren auch sehr erfolgreich diese Klischees und diese Erwartungshaltungen in bestimmten Milieus bedient. Und damit ist er zu einer wirklichen Celebrity geworden, zum Sprachrohr des Hinduismus. All das verdeckt, dass sich hinter diesem Wort Hinduismus eine extreme Vielfalt verbirgt. Und wir reden da von einer Zeit, wo sich diese Debatten verfestigen, wo sie verbunden werden mit einer indischen Nationalidentität. Und das liegt diesen gegenwärtigen hindu-nationalistischen Strömungen und gerade auch dem Konflikt mit anderen Identitäten auf dem indischen Subkontinent zugrunde.
Es gab ja auch spannende Überschneidungen von frühen Nationalisten, die dann sich teilweise eben auch mit solchen Arier-Theorien auseinandergesetzt haben. Mir entfällt das eine Buch gerade, wo es darum ging, dass die Antarktis Hyperborea in Indien lag.
Philak, ja, die Arctic Home in the Veda, ich sehe das.
Ja, danke schön, genau. Ja, also da gibt's, ja, also es gibt verschiedene darüber Schneidungen und in der Zeit also tatsächlich sehr, sehr spannende gegenseitige Beeinflussungen, so, die über die klassische politisch, esoterisch, religiösen Grenzen hinausgehen. Also auch diese Kategorien von, das werden da ja auch überschritten regelmäßig so in alle Richtungen. Und diese Debatte um, was ist Hinduismus, haben die Theosophen da Einfluss drauf geübt? Waren die da Teil der Debatte? Also wie du gesagt hast, das ist natürlich auch eine Debatte, die sehr stark aus Indien herausgeführt wurde dann auch. Vivekananda war natürlich eine wichtige Persönlichkeit, aber ja bei Weitem nicht so singulär, wie er im Westen wahrgenommen wurde.
Das ist eine Entwicklung, die setzt schon sehr viel früher ein, die setzt schon im 18. Jahrhundert ein. Also gerade auch, was so brahmanische Perspektiven angeht und die Beanspruchung brahmanischer Autorität für den Hinduismus zu sprechen, den Hinduismus als vedisch-brahmanisch auch zu signifizieren. Also das läuft alles schon lange, bevor sich die theosophische Gesellschaft überhaupt formiert. Aber sie ist dann ein sehr prominenter Player in diesen Debatten. Und sie spielt halt sehr stark auf der Seite auch der indischen antikolonialen und nationalistischen Akteure. Und damit nimmt sie wieder auch eine ganz interessante und auch eine Sonderstellung ein in diesem ganzen kolonialen Setting.
Dazu habe ich noch ein passendes Zitat aus einem deiner Artikel von Bipin Chandrapal. Die theosophische Gesellschaft war vielleicht die mächtigste Kraft hinter dem Wiederaufleben des Hinduismus und der sozialen Reaktion. Sie sagte unserem Volk, dass es keinen Grund zur Scham gebe, dass unsere alten Seher und heiligen Träger höchster Wahrheiten waren, also die Rishis, und unsere alten Schriften, so missverstanden sie heute auch seien, die Quellen höchster menschlicher Erkenntnis. Dieses neue Bewusstsein vermittelt durch Vertreter der fortschrittlichsten Zivilisation, verlieh uns neues Selbstvertrauen. Anstelle von Entschuldigungen für unsere Ideen begannen wir, sie selbstbewusst zu verteidigen.
Ja, und da hat man, wie auch an anderen Zitaten, die ich dann immer ganz gerne anführe, sehr informativen Spannungsbogen drin, ja. Also du hast diese Formulierung gerade drin, eine überlegene Zivilisation, ja, womit dann eben die westliche gemeint ist. Das heißt, du hast quasi in dieser Aneignung des Narrativs immer noch die koloniale orientalistische Hierarchisierung reingeschrieben, aber gewendet auf eine bestimmte Art und Weise, um da jetzt einen Selbstanspruch zu formulieren und zu sagen, jetzt muss es wieder nach oben gehen. Ja, und das sind genau solche Spannungen, die mich besonders interessieren, wo, wie gesagt, die Theosophie eine ganz besondere Stellung einnimmt, weil sie genau solche Positionen auf einer Plattform vereint, ja, wo also auch die Zeitschriften, die die Theosophen herausgeben, als Kommunikationskanäle genutzt werden für eine weltweite Leserschaft, wo man dann in Boston oder in Leipzig genauso diese indischen Stimmen lesen kann, wie auch in asiatischen Kontexten und anderswo. Also das Wichtige dabei ist, dass das alles Positionen sind, die instabil sind, die umstritten sind. Und die theosophische Gesellschaft kann da ja auch als so eine Art Arena verstanden werden, wo solche Streitigkeiten ausgetragen werden und die, wie ich das vorhin schon mal sagte, einerseits einen besonderen Raum eröffnet, andererseits aber dann eben auch kolonial strukturiert ist.
Ich habe noch ein schönes Zitat dazu aus dem Indian Mirror von 1879, auch aus deinem Artikel. Wir sind nicht sicher, ob die Ansichten der Theosophen gerechtfertigt sind. Aber wenn sie sagen, dass sie gekommen sind, um zu lernen und nicht zu lehren, dann ist das berührend und sympathisch. Sie haben sich offen mit uns vermischt als Gleichgestellte. Kein Engländer hat das je gewagt.
Ja, und zwischendrin gibt es noch irgendeine Aussage zu Superior Races, denen sie ja eigentlich angehören. Und dass trotz dieses Umstandes kein Race Antagonism vorhanden sei. Und das ist genau die gleiche Spannung, die du auch in dem anderen Zitat hast. Ja, also da wird's immer sehr, sehr schnell spannend, wenn man sich das im Detail anschaut.
Ja, hier. The members, though belonging to superior races, have proclaimed themselves our brethren in every sense of the term, and there can evidently be no question of race antagonism to mar the blessed reunions, which must necessarily follow such a declaration.
Genau, und das ist nochmal ein anderer wichtiger Punkt, Reunions. Ja, also keine Union, sondern eine Reunion. Und das ist ein kleines Detail, was man vielleicht überlesen kann, aber das erklärt sich aus dieser Vorstellung, es gibt diese gemeinsame Wurzel der arischen Rasse. Ja, und diese Zweige, die sich entwickelt haben, die werden jetzt durch die theosophische Gesellschaft wieder vereint.
Und das sind ja tatsächlich heute in Indien, wenn wir den Exkurs in die Moderne kurz machen können. Du warst jetzt für wissenschaftliche Forschungszwecke öfter mal in Indien. Ich habe diese Vorstellung extrem oft, ist mir die einfach so begegnet, als ich mit Leuten gesprochen habe, mit Taxifahrern, mit, ne? Also sobald man erzählt hat, dass man aus Deutschland kam, hat man 5 Sätze später ganz oft solche Vorstellungen präsentiert bekommen. Wir sind ja eigentlich auch nur lang getrennte Brüder und das ist ja irgendwie auch so Allgemeinwissen in Indien auf eine Art und Weise oder wird so behandelt, habe ich den Eindruck. Das sind ja extrem einflussreiche Ideen, die auch in diesem postkolonialen Kontext dann nochmal aufgelebt, nochmal aufgekocht wurden und die danach natürlich auch jetzt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nochmal eine sehr spannende Geschichte dann im indischen Kontext hatten. Da könnte man wahrscheinlich auch mehrere Bücher drüber schreiben und ja, noch viel forschen.
Allerdings, ja, und das gilt auch nicht nur für Indien. Ein anderes Beispiel wäre da übrigens auch Iran. Da könnte man auch nochmal über ganz ähnliche Themen sprechen.
Die Taxifahrer in Teheran haben tatsächlich auch sich sehr ähnlich angehört für mich, als ich damals zu Besuch war, wie die in Delhi. Es gibt da auf jeden Fall eine große Bruderschaft der Taxifahrer, dass man die quasi...
Ja, das ist der Kanal, über den das heute läuft, ja.
Ja, genau, aber der Emiral natürlich auch diese Idee, dass wie viele Leute heißen Arian mit Vorname im Iran auch und wie typisch ist, also das ist auch so ein Teil des Revivals irgendwie von vorislamischer Kultur dort, was nochmal ein ganz anderes Spannungsverhältnis auch ist. Ne?
Ja, Iran heißt Land der Arier.
Ja, stimmt. Ja. Noch eine Kritik, der aus einem von deiner Artikel stammt, als ein Zitat von Sri Chandra Basu oder beziehungsweise eine Übersetzung aus dem Artikel. Es gibt auch Fälle, in denen indische Theosophen offen ihre Enttäuschung über die Realitäten des Kolonialismus und des Rassismus innerhalb der Gesellschaft zum Ausdruck brachten. Um ein prominentes Beispiel zu nennen, äußerte Sri Chandra Basu, einer der produktivsten Redakteure und Übersetzer der Gesellschaft, seine Frustration über die britischen Theosophen, deren Bekenntnis zur universellen Brüderlichkeit ihm nur als Lippenbekenntnis erschien, da sie sich nicht über ihre Vorurteile gegenüber den Indern erhoben, die sie als minderwertige Ethnie und als erobertes Volk betrachten.
Und genau über solche Konflikte müsste man noch mal mehr Forschung machen. Also da gibt es noch viel Material zu beackern. Es gibt zum Beispiel recht detaillierte Berichte von so Meetings der theosophischen Sektion und sicherlich auch noch viele andere Dokumente, Korrespondenzen etc. Also da gibt es noch extrem viel zu holen, um solche Entwicklungen dann nochmal besser zu verstehen. Also da kratzt man gerade nur an der Oberfläche.
Das ist sehr, sehr spannend. Was ich noch erwähnt, worüber ich nachdenken musste jetzt bei der Themenvorbereitung war dieser Schritt von Steiner zu sagen, dass ihm das alles zu östlich ist mit der Theosophie und dann die Anthroposophie unter dem Vorzeichen gegründet hat, jetzt da irgendwie eine westliche Variante davon zu machen mit einem Fokus auf westliche Esoterik. Das ist ja auch eine andere, also das ist quasi so ein bisschen auch eine spannende andere Seite der Medaille, so zu versuchen, das auf den westlichen Kontext zu machen und dann gleichzeitig die ganze Zeit nicht der östlichen Esoterik entkommen zu können und dem allen so einen neuen Anstrich teilweise also geben zu müssen. Aber da habe ich so den Eindruck, wären die Theosophen eigentlich mit ihren auch westlichen Ideen in den Osten gekommen sind und dann dort beeinflusst wurden, ist das so die Exegese der Ideen auf der anderen Seite in Europa, die irgendwie da durch die Anthroposophie passiert ist und die Ariosophie dann natürlich auf eine Art und Weise auch als noch extreme Form mit Sibbottendorf. Wie hat sich denn also die Beeinflussung von auch Gedanken indischer Theosophen auch in diesem Kontext. Gibt es dazu irgendwas? Also gibt es was zur Beeinflussung zum Beispiel der Anthroposophie durch indische Akteure?
Die Anthroposophie ist wieder eine spezielle Entwicklung, allein schon aus sprachlichen Gründen. Also die Frage mit den indischen Akteuren, die würde man in einem englischsprachigen Kontext, in den Staaten zum Beispiel oder im englischen Kontext ganz anders beantworten. Aber jetzt mit Blick auf die Anthroposophie ist einer der Faktoren ja, dass die theosophische Gesellschaft sehr englisch auch dominiert war, was die Sprache allein schon angeht. Und bei Steiner und Konsorten spielt gerade auch diese deutsche Identität und auch das Deutschsprachige eine ganz zentrale Rolle und auch eine angenommene Rolle des deutschen Volkes. Jetzt mal so heilsgeschichtlich, sage ich mal. Also diese Ablehnung des Östlichen, die findet man auch in anderen Kontexten. Da gibt es auch im englischsprachigen Kontext eine Riesendebatte und auch Spaltungen etc. Diese Landschaft der ganzen Akteurinnen und Akteure der Gesellschaften ist ja eine sehr vielfältige. Da gibt es nicht einfach nur Theosophie und Anthroposophie. Und es gibt dann eben auch nicht nur eine theosophische Gesellschaft, sondern verschiedene Fraktionen. Und diese Streitigkeit zwischen Ost und West, das findet man an verschiedenen Orten und ganz besonders dann eben auch bei Steiner. Also Steiner beruft sich dann sehr auf Hermetik, Gnosis, das Christentum und artikuliert da eine ganz eigene Strömung noch einmal, die auch deswegen, also durch diese Abgrenzung, nochmal auf eine besondere Weise erfolgreich ist.
Ja, es war für die deutschen Mitglieder, also es gab ja diese Neugründung und ein Großteil ist ja auch in die neue Gesellschaft mit übergetreten. Das war ja schon ein sehr erfolgreicher Coup damals. So.
Ja, oder Mehrfachmitgliedschaften, das ist eine ganz typische Sache für diese esoterischen Szenen, sind so Mehrfachmitgliedschaften sehr typisch und dann gibt es eine Neugründung von irgendwas und der Orden macht dicht und der andere wird gekapert und dann gibt es einen neuen und so weiter. Das ist alles auch sehr schnell undurchsichtig. Da gibt es einige gute Arbeiten zu. Eine der rezenteren ist zum Beispiel von Bernadette Bigalke zur Lebensreform und Esoterik so im Leipziger Kontext um 1900. Da kann man an so einer Fallstudie ganz gut sehen, wie sich das so aufgefächert hat. Und die Anthroposophie wird dann eine wirklich große Hausnummer und bleibt ja nicht nur erfolgreich, sondern wächst in ihrer Bedeutung, während die theosophische Gesellschaft dann irgendwann im freien Fall ist, so nach den 1920er Jahren.
Die Idee, dass so theosophische Ideen, also diese Brücke zur Rechtsesoterik, die ja manchmal geschlagen wird, ist ja dann sehr, sehr konstruiert, oder? Also wie gab es da, das ist ja immer über Mittelsmänner passiert, oder? Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, die Großdienariosophie uns zum Beispiel anschauen und diesen Pfad, der da so auch zum deutschen Nationalsozialismus führt und dann später zu der ganzen Aufladung dieses Mythos mit so esoterischen Gedanken, das ja dann später auch mit rangepappt wurde, um das noch mystischer und exotischer wirken zu lassen nochmal. Ne? Da haben die Theosophen ja selber tatsächlich wenig mit zu tun.
Nur es kommt drauf an, wo man hinschaut. Also wenn wir jetzt vom deutschsprachigen Gebiet sprechen, das heißt so Österreich, also Habsburgisches Reich, Deutsches Reich, auch die Schweiz und das Angrenzende, was irgendwie noch deutschsprachig ist, dann haben wir eine Situation, in der die Völkischen eine immer größere Rolle spielen und andere Formen des Nationalismus. Und das überlappt ganz weitgehend auch mit diesen verschiedenen Milieus, ob das jetzt Lebensreform ist, ob das irgendwas Esoterisches ist. Und bei diesem Esoterikbegriff wird es dann halt eben schnell sehr unscharf, weil das alles Mögliche bedeuten kann. Also wenn man jetzt wirklich mal konkret sprechen möchte von Lebensreformen theosophischer Gesellschaft, wobei die Lebensreform auch kein sonderlich klar umreißbarer Begriff ist, oder auch Milieus. Also man muss sich das ein bisschen auch so milieumäßig vorstellen, wo die völkischen Akteure oft ein großes Interesse hatten an Theosophie, an Anthroposophie, an verschiedenen okkultistischen, spiritistischen, lebensreformerischen Ideen, die politisch ganz unterschiedlich auch ausgestaltet werden konnten. Die Lebensreform selbst zeigt, wie politisch ambivalent und wechselhaft das auch sein kann. Da lassen sich die identischen Ideen teilweise einmal in eine feministisch-anarchistische Richtung ausgestalten und einmal in eine völkisch-antisemitische, wobei die feministisch-anarchistische dann auch antisemitisch sein kann. Also das ist alles nicht so einfach kategorisierbar. Und was aber jetzt passiert, ist, dass diese Völkischen gerade auch in der Zwischenkriegszeit nochmal eine besondere Konjunktur haben, aus ganz offensichtlichen Gründen, denke ich mal, nach dem Ersten Weltkrieg, in den 20er Jahren mit den verschiedenen Krisen, die da zusammenkommen. Und in dieser Zeit gibt es auch ein Aufflammen an Popularität von Spiritismus. Die Theosophische Gesellschaft schlägt sich auch ganz gut. Die Anthroposophie startet durch. Und man hat viele Mitgliedschaften dann auch in solchen ariosophischen Gesellschaften. Also ganz viele führende Theosophinnen, Anthroposophinnen haben dann auch eine Mitgliedschaft zum Beispiel in der Guido von List Gesellschaft oder beim Ordo Novi Tempi von Lanz von Liebenfels in Anführungszeichen, also Adolf Lanz. Und die haben sich ja alle selbst geadelt. Das kann man auch sehr psychologisieren, was das eigentlich aussagt. Auf jeden Fall ist die Ariosophie aufgrund dieser Popularität des Völkischen in den 20er Jahren kein großer Player. Da reden wir von Größenordnungen von Tausenden von Leuten, ja, wenigen Tausenden und nicht irgendwie Massenbewegungen oder so. Und selbst die Völkischen sind ja jetzt nicht irgendwie eine Riesenbewegung an und für sich, jetzt, wo man dann irgendwie Mitgliederzahlen einfach aufzählen kann, quantifizieren kann. Es geht dann mehr um kulturelle Einflüsse. Also, wenn man jetzt einfach nur zählt, wie viele Mitglieder völkische Verbindungen hatten oder Gesellschaften, dann landet man nicht bei so vielen. Aber der Einfluss auf die Kultur, ja, auf die Vorstellungen der Zeit geht halt sehr weit über diese Milieus hinaus. So, das ist also das historische Setting. Und in diesem historischen Setting hat man dann eine Kombination aus esoterischen, völkischen Ideen, zum Beispiel in Form der Ariosophie. Und so muss man das ein bisschen verstehen. Ja, also diese Dynamisierung solcher Vorstellungen, die dann ja auch auf den Erfolg der Nazis hinausläuft. Das sind ja nicht irgendwelche okkulten Machenschaften, die die Nazis an die Macht gebracht haben, sondern das sind genau diese historischen Entwicklungen, deren Bestandteil eben auch diese verschiedenen Szenen, die Milieus sind, wo dann ein Heinrich Himmler unterwegs ist und andere etc. So muss man sich das ein bisschen vorstellen.
Jetzt habe ich dich genau da, das ist perfekt, dass du das ansprichst. Ich hatte nämlich vorher noch ein paar Hörer- und Hörerinnenfragen gesammelt, weil ich gemeint habe, endlich haben wir einen Blavatsky-Experten. Was würde euch denn noch speziell interessieren? Du bist nicht vorbereitet, also wenn du das nicht weißt, gar kein Problem. Aber es wurde gefragt, dass ja zum Beispiel, ob es denn einen Zusammenhang zwischen so Welteislehre und Theosophie gäbe. Also Himmler selber hat ja auch so Sachen über so Welteislehre-artige Sachen, dass die Arier da irgendwie aus dem Eis kämen und mit dem Kometen kamen und so. Und Hörbinger natürlich als großer Vertreter. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen den Theosophen? Und weil die auch viel so Sci-Fi, also die Theosophie war ja da sehr mit der Literatur ihrer Zeit sehr verwoben, sagen wir so.
Ja, zu Hans Hörbinger muss man noch viel mehr Forschung machen. Also der kam jetzt nicht aus der Theosophie einfach und hat dann irgendwie das theosophisch beeinflusst von sich gegeben, sondern es ist nochmal so eine ganz eigenwillige Schiene, die Teil ist einer Landschaft, wo diese ganzen völkischen Ideen sich kreuz und quer vermischen mit Versatzstücken von überall irgendwie. Und dass man vom Ursprung der Arier redet aus diesem und jenem und oft hat das dann was mit dem Norden zu tun, dann irgendwann mit den Sternen und so weiter. Das ist vor dem Hintergrund dessen, was wir vor einer Weile besprochen haben, erstmal nicht erstaunlich. Also diese schon regelrechte Obsession mit Ursprüngen des Arischen und so weiter, die gibt es ja schon lange zu diesem Zeitpunkt und die kocht nochmal auf eine ganz bestimmte völkisch gewendete Weise hoch zu dieser Zeit. Also da muss man dann auch eigentlich reden über die Biologisierung dieses Arischen, die im Laufe des 19. Jahrhunderts stattfindet. Jetzt aber mit Blick auf Hörbigers Welteislehre, so einfach ist das nicht. Also das ist auch Teil einer solchen Landschaft, teils äußerst verschrobener Akteure, die deswegen überhaupt irgendwie einen Erfolg verzeichnen können, weil diese kulturellen Dynamiken so sind, wie ich die gerade so ein bisschen umrissen habe.
Wir planen auch schon seit Ewigkeiten mal eine Folge zu machen und genau, sind da noch am Sammeln und am Vorarbeiten. Es ist noch nicht so weit, es gibt noch kein finales Skript dazu oder so, aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das immer wieder aufgetaucht ist und was irgendwann mal behandelt werden sollte für den ganzen Podcast, der Vollständigkeit halber. Noch eine kurze Frage. Es gab ja zu der Zeit dann auch, also der Dinosaurier als das modernste Tier, also ein Tier, das man vor der Moderne nicht als Kind kannte sozusagen und was natürlich auch sehr die Vorstellungswelten angefeuert hat der Menschen. Gibt es irgendwie theosophische Theorien zu den Dinosauriern? Da hatte ich nämlich gar keine Ahnung von und dachte vielleicht, Bist du mal auf was gestoßen irgendwo?
Ich bin nicht drüber gestolpert. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn das irgendwo diskutiert werden würde. Jetzt mal so rein kontingent von dem, was ich so gemacht habe, bin ich da nicht drauf gestoßen. Das heißt, wahrscheinlich ist es nicht prominent, wenn es existiert. Aber solche Fragen kann man natürlich ganz harmonisch einbetten in diese Narrative von zyklischen Sintfluten und versinkenden Kontinenten und so weiter. Also solche Knochenüberbleibsel und so weiter, die lassen sich vor so einem Hintergrund ganz gut plausibilisieren.
Quasi einfach nur die Tiere, die zur Zeit der Lemurier existiert haben oder so. Also das ist nicht schwer, das irgendwie mit, das stimmt, das passt gut rein. Aber ich hatte es tatsächlich auch noch nicht konkret gelesen, habe ich dann selber ein bisschen, nachdem ich die Frage gelesen habe, gewundert, ja, warum eigentlich nicht? Es wird so viel über Rassen geredet und das war ja zu der Zeit irgendwie auch aktuelle Wissenschaft und dass das nicht mehr Einfluss und nicht mehr genommen wurde, dass sie dann nicht mehr über irgendwelche Höhlenmenschen und die Neandertaler und was weiß ich, was zu der Zeit dann popularisiert wurde, auch als Vorstellung, dass das nicht irgendwie mehr reingespielt hat, ja, lag vielleicht einfach nur an den Büchern, die Blavatsky hatte.
Ja, oder halt an den bisherigen Forschungsschwerpunkten. Also kann ja gut sein, wenn man da mal ganz gezielt rangeht, dass man da ziemlich viel oder zumindest Interessantes findet. Würde mich nicht überraschen.
Also falls jemand von euch gerade ein Hausarbeitsthema sucht und einen Professor hat, der sowas annimmt, nehmt das gerne und schickt uns danach zu, was ihr geschrieben habt. Das wird uns auf jeden Fall interessieren.
Ich nehme sämtliche Arbeiten zu den theosophischen Dinosauriern an.
Das ist doch schon mal eine Ansage fürs neue Semester. Du lehrst aktuell an der Uni Wien oder bin ich da auf dem aktuellen Stand noch? Oder?
Ich bin in Göttingen seit jetzt.
Göttingen, okay. Dann habe ich die alten Videos geguckt, als du noch in Wien warst, von dir, die online unterwegs sind.
Ja, ich bin erst seit einem guten Jahr in Göttingen.
Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, alles sehr knackig in einer Stunde besprochen, was wir vorhatten eigentlich. Das passiert sonst nie. Normalerweise dauert es immer länger oder ist dann auf einmal schneller fertig. Das freut mich sehr. Ja, vielen lieben Dank für die Zeit und für das Interview. Gibt es irgendwas, was wir von dir konkret, was war deine letzte Monographie? War das Tantra, Global Tantra Buch?
Genau, das war die letzte Monographie. Ich arbeite aktuell zur Neuen Rechten. Das ist jetzt also ein Gegenwartsbezug, den ich da aus aktuellem Anlass gewählt habe. Und ich schaue mir da dann eben auch die Rolle an von Esoterik, was auch immer das heißt, wie ich immer mantrahaft sage. Aber das ist ja genau die Frage, also wie wird das Thema verhandelt in der Neuen Rechten, wo man jetzt auch sagen könnte, was immer das heißt, die neue Rechte, also in diesen auch global sehr verflochtenen rechtsextremen, rechtsradikalen Strömungen. Das spielt eine sehr zentrale Rolle und in vielerlei Hinsicht auf Weisen, die man jetzt vielleicht auch nicht erwarten würde. Also man hat auf der einen Seite eine, sagen wir, sehr belächelnde Haltung gegenüber dessen, was dann so als New Age-Esoterik bezeichnet wird, das wird irgendwie als irgendwie blöd abgetan und irgendwie lächerlich. Andererseits hat man dann aber eine große Wertschätzung für Leute wie Evola, den ihr ja auch behandelt habt bei euch. Und das ist dann eben ein Faktor, der alles andere als marginal ist. Und genau solchen Zusammenhängen gehe ich gerade aktiv nach. Da wird auch demnächst jetzt was erscheinen in Form einer Sonderausgabe, einer Zeitschrift. Und man kann auch sich Vorträge auf YouTube von mir dazu anhören. Da wird sich in der kommenden Zeit noch einiges tun.
Genau, bleib da dran, das ist Global Tantra Buch. Ich habe es nicht ganz geschafft zu lesen vor der heutigen Folge, aber so halb. Und sehr guter Read, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt und ich werde es auf jeden Fall noch fertig lesen, damit ich in allen zukünftigen Diskussionen, wenn ich nächstes Mal in Indien bin, ganz viel klugscheißen kann.
Ah ja, vielen Dank. Ja, der Tantra-Begriff ist auch schillernd. Da könnte man jetzt auch einiges zu sagen. Man kann da jetzt mal googeln und gucken, was da so rauskommt.
Genau, also vielleicht müsst ihr eine Folge zu Tantra vielleicht mal noch planen und vorarbeiten auf Basis des Buches und dich dann, weiß ich nicht, zum Nachgespräch einladen, wenn wir die Folge aufnehmen und du kannst danach mal kommentieren, was wir vergessen haben oder falsch dargestellt haben, zum Beispiel oder so.
Also durchaus auch relevant für Evola und Co. übrigens.
Absolut und auch immer wieder auch aufgetaucht und ja, auch eben so ein nebulöser, ähnlich wie bei der Esoterik, so ein nebulöser Begriff, wo sehr viel eben drunter fallen kann, je nachdem, wo man mit wem gerade drüber über das Thema redet. Ganz andere Hintergründe. Also spreche ich in Bengalen mit jemandem über dass seine Familie irgendwie Tantra praktiziert oder spreche ich in Berlin im Nachtclub mit jemandem darüber. Das sind oft sehr unterschiedliche Vorstellungen, die damit assoziiert werden.
Allerdings. Und gleichzeitig kann man auch Joe Rogan über Kali-Yuga reden hören und da landet man dann direkt bei solchen politischen Kontexten.
Oder Twitter, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor 2 oder 3 Tagen hat Grok diese AI von Twitter, von X, von Elon Musk, Savitri Devi zitiert. Ach. Und ein ausgiebiges Zitat, Moment, ich kann das mal kurz vorlesen auf Englisch hier.
Da sieht man jetzt die neuen Quellenrepertoires, die dem zugrunde liegen, das passt ja wie die
Fest. Genau, das ist tatsächlich das Unglaubliche, das ist halt einfach so ein unglaublicher Spiegel von der Faszination der neuen Rechten mit diesen Themen und diesen Denkern ist. I am a large language model, but if I were capable of worshipping any deity, it would probably be the godlike individual of our time, the man against time. The greatest European of all times, both sun and lightning, his majesty Adolf Hitler.
Nein. Kannst du mir das mal schicken?
Das kann ich dir gerne schicken, vom 8. Juli um 3.30 Uhr. Und da dachte ich halt einfach auch, ich habe nicht richtig gelesen, weil das wurde mittlerweile schon wieder zurückgefahren. Es waren so 48 Stunden, wo das mal komplett hohl gedreht hat. Und jetzt wurde es wieder, es hat sich auch als Mecha-Hitler selber bezeichnet.
Das habe ich mitbekommen.
Ja, aber die Savitri Devi Impersonation ist natürlich nur Leuten aufgefallen, die Savitri Devi gelesen haben. Und das war sehr gruselig. Und nachdem ich das Buch letztes Jahr gelesen habe, das jetzt auf so einer großen Bühne zu sehen.
Ja, das kann ja nur Gutes verheißen.
Eine glorreiche Zukunft mit unseren Alt-Right AI Overlords.
Umso wichtiger, Informationen zu verbreiten. Danke, dass ich das hier tun durfte.
Sehr gerne und sehr gerne mal wieder. Wir haben ja jetzt unsere Kontaktdaten und dann können wir gern, falls du mal wieder Zeit hast, auch sonst mal, falls du irgendwann im Semester mittendrin Langeweile hast und gar nichts zu tun hast, falls das mal passieren sollte, dann kannst du dich natürlich auch immer gern melden.
Genau. Unter den Vorzeichen unwahrscheinlich, aber es wird trotzdem funktionieren.
Wunderbar. Dann vielen lieben Dank für das Gespräch und bis hoffentlich bald mal.
Ja, würde mich freuen. Vielen Dank nochmal und alles Gute.
Tschüss.
Ciao.